Ich freue mich, nach vielen Wochen mal wieder hier zu stehen und ich vermute mal, die meisten von euch kennen mich vom Sehen her, vom persönlichen Kontakt her. Vielleicht gibt es aber auch den einen oder anderen, der eingeschaltet hat, der mich noch nie gesehen hat. Ich bin Daniel Vogelsang, bin Pastor hier in der Gemeinde und wo auch immer ihr sitzt, wer auch immer ihr sein mögt, ob wir uns jemals live sehen werden oder nicht, eine Sache haben wir alle gemeinsam. Wir waren alle mal Kinder. Vielleicht sitzt der ein oder andere gerade sogar mit seinen eigenen Kindern vorm Bildschirm und das in der Hoffnung, dass die Kinder einigermaßen ruhig sitzen bleiben und ein paar Minuten zuhören. Wenn das so ist, ich begrüße euch Kinder auch ganz herzlich. Ich würde mich so freuen, wenn wir bald wieder hier im Gemeindehaus zusammenkommen könnten und wenn ihr hier wieder rumflitzt und das Gemeindehaus belebt und wieder über das Taufbecken rennt und das poltert, wenn ihr in Kindergottesdienst runtergeht und einfach hier den Laden wieder so richtig belebt. Ob alt oder jung, ob groß oder klein, völlig egal, wir alle haben eine Sache gemeinsam, wir sind oder wir waren alle mal Kinder. Und nun erinnert sich vielleicht der ein oder andere von euch daran, wie das war, als er ein Kind war. Und dass es etwas gab, wo man immer wieder darüber gesprochen hat, nämlich man will endlich erwachsen werden, man will endlich groß werden. Ich habe mal von jemand gehört, der hat dazu versucht, das selbst irgendwie voranzutreiben, indem er sich in den Regen gestellt hat draußen oder sich eine Gießkanne genommen hat und über den Kopf geschüttet hat und so dachte, vielleicht könnte er so wachsen. Es gibt, glaube ich, auf der anderen Seite auch das andere Extrem, wo Menschen da sind, die sagen, also ich wäre am liebsten nie erwachsen geworden. Und trotzdem, denke ich, sind wir vertraut aus unserer Kindheit heraus, dass es immer mal diese Momente gab, wo wir eigentlich dachten, ja, endlich groß werden, endlich erwachsen werden. Und genau darum soll es heute Morgen gehen in unserer Predigt, wenn Kinder wachsen wollen. Nun sind wir ja nicht ein entwicklungspädagogisches Zentrum hier oder sowas in die Richtung, sondern wir sind eine christliche Gemeinde und dementsprechend geht es vielmehr um das Wachstum von Kindern Gottes, ja, um das Glaubenswachstum. Und deshalb wäre der Titel eigentlich richtig, wenn Kinder Gottes wachsen wollen. Wir beschäftigen uns ja seit ein paar Wochen mit dem ersten Petrusbrief. Und interessant ist, dass wir im ersten Kapitel vom ersten Petrusbrief immer wieder Ausdrücke finden, die darüber sprechen, über diese Gotteskindschaft. Und wir haben letzte Woche das erste Kapitel abgeschlossen und ich will aber noch mal einen Blick zurückwerfen und uns an ein paar Stellen erinnern, wo das zum Ausdruck kommt. Da lesen wir zum Beispiel in 1. Petrus 1, Vers 3, dass es heißt, dass Gott uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Oder ein paar Verse später in 1, 14 sagt Petrus zu den Christen, als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Oder dann drei Verse später, in 1 Vers 17 schreibt er, wenn ihr den als Vater anruft. Oder auch in 1 Vers 23, was wir letzte Woche in unserem Predigttext hatten, da hieß es, dass die Leserschaft wiedergeboren wurde, nicht aus unvergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Und jetzt ist es so, dass diese Aussagen über diese Gotteskindschaft nicht einfach wahllos für jeden Menschen gelten. Also nicht jeder kann einfach sagen, ja, ich bin ein Kind Gottes. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass nicht der Vater im Himmel jeden Menschen einfach sein Kind nennt, sondern es betrifft nur eine gewisse Gruppe von Menschen. Und 1. Johannes 1, Vers 12 gibt uns Aufschluss darüber, wer diese Menschen sind. Da heißt es in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn... Und damit ist Jesus gemeint, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also nur diejenigen sind Kinder Gottes, die Jesus ganz persönlich aufgenommen haben und die an seinen Namen glauben. Was bedeutet das? Nun, das fängt dort an, dass ich akzeptiere und verstehe, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, dass Gott selbst Mensch geworden ist in Jesus Christus und dass ich glaube, dass er auf dieser Erde gelebt hat. Aber nicht, dass er einfach nur irgendwie so gelebt hat, sondern als perfekter, vollkommener Mensch, ohne jegliche Schuld, ohne Sünde, wie die Bibel das immer wieder beschreibt. Und dass er als unschuldiger Mensch ans Kreuz gegangen ist und nach 3 Tagen sogar wieder vom Tod auferstanden ist. Auf der anderen Seite, und das ist die persönlichere für uns, bedeutet das, dass ich verstehe und glaube, dass ich ganz im Gegensatz zu Jesus schuldig vor Gott bin. Dass ich mit meinem ganzen Leben, mit allem, was ich gesagt habe, was ich gemacht habe, was ich gedacht habe, ja eigentlich noch viel schlimmer, mit meinem ganzen Leben Gott nicht die Ehre und Anerkennung gebracht habe, die er eigentlich verdient. Und all das lässt mich als sündigen Menschen hoffnungslos erstmal vor meinem Schöpfer stehen. Und nun ist Gott nicht so ein netter Opi im Himmel, der ja über alles gerne mal hinwegsieht und ein Auge zudrückt, sondern die Bibel beschreibt ihn als einen heiligen und als einen gerechten Gott. Heilig bedeutet, er ist vollkommen rein, vollkommen perfekt, auch in seinem Anspruch vollkommen perfekt und rein, ohne jegliches Böse. Und gerecht bedeutet, dass er Schuld, dass er Falsches, dass er Fehler, dass er Sünde nicht einfach dulden kann, sondern dass er sie bestrafen muss. Und ich glaube, das macht ziemlich klar, dass eigentlich für keinen von uns Platz wäre in der Familie von diesem heiligen Gott. Und es wäre absolut trostlos, wenn wir da stehen bleiben müssten und wenn es keinen Ausweg gäbe. Aber Gott hat diesen Ausweg geschafft in Jesus Christus, in seinem Sohn. Jesus ist als sündloser Mensch über diese Erde gegangen, hat hier gelebt, das Leben, was wir eigentlich leben sollten, und ist trotzdem ans Kreuz gegangen, wie einer, der schuldig gewesen ist. Und dort trägt er deine und meine Strafe, die Strafe für unsere Sünde. Und nun ist es so, dass jeder, der das für sich persönlich versteht und im Glauben annimmt und weiß, ja, Jesus ist auch für meine Schuld am Kreuz gestorben und ich nehme das an, ich glaube das, für den gilt, dass er gerettet ist und dass er frei gemacht ist. Deshalb ist er nicht ein besserer Mensch, aber ein Begnadigter. Ihm wurde vergeben, weil jemand anders für seine Schuld bezahlt hat. Und dadurch ist es möglich, dass wir als Menschen wieder zu Gottes Familie gehören können. Um das kurz auszudrücken, könnte man sagen, nur durch Jesus, den Sohn, können wir zu Söhnen und Töchtern Gottes werden, können wir zu Kindern Gottes werden. Das Spannende bei so einer Online-Predigt ist ja, dass ich nicht weiß, wer da zuschaut. Und dass es so ist, dass da Menschen zuschauen können, die sagen, also mit diesem Thema Glaube an Jesus, ich habe da irgendwie so meine Schwierigkeiten. Und vielleicht sitzt der ein oder andere von euch auch zu Hause und denkt, also was du da erzählst mit Jesus und mit Kindergottes und Familie Gottes und irgendwie kommt mir das alles sehr komisch vor. Und ich habe da eigentlich viele Fragezeichen und vielleicht auch viele Fragen, die ich gerne jemand stellen würde. Wenn das so ist, will ich dich einladen, dass du deine Fragen stellst. Gerne uns eine E-Mail schreibst an die E-Mail-Adresse, die eben auch schon eingeblendet wurde. Oder auch vielleicht jemand aus deinem Umfeld, den du kennst, der sagt, ja, ich gehöre zu Jesus, einfach mal anhaust und deine Fragen stellst. Vielleicht schaut auch der ein oder andere zu Hause zu und denkt sich, ja, also ich bin mir darüber im Klaren, dass ich vor Gott schuldig bin. Und das, was du da sagst, das stimmt. Ich weiß, ich brauche diese Vergebung. Aber wie mache ich das denn? Nun, das ist eigentlich ganz einfach. Wir dürfen uns wenden im Gebet an Gott. Und wir dürfen ihm sagen, du darfst ihm sagen, dass du ohne ihn gelebt hast. Dass du gegen ihn gesündigt hast, schuldig geworden bist. Und dass du Vergebung brauchst. Und du darfst ihm deine Schuld ans Kreuz bringen und darfst ihn bitten, dass er dir deine Schuld vergibt und im Glauben annehmen, dass Jesus dort für deine Schuld bezahlt hat. Und du darfst ihm auch sagen, dass du ab sofort nicht einfach so weiterleben willst wie bisher, sondern dass du ein neues Leben führen willst. Ein Leben, was seinem Willen entspricht. Ein Leben, was seiner Familienzugehörigkeit entspricht. Und ich weiß von einer großen Gruppe von Zuschauern, die jetzt gerade auch eingeschaltet haben hier, dass ihr mit Jesus unterwegs seid, dass ihr Jesus als Retter und Herrn für euch ganz persönlich schon angenommen habt. Und deshalb seid ihr Kinder Gottes. Und allen voran, euch gelten die Verse, die wir uns heute im 1. Petrusbrief anschauen wollen, im 1. Petrus 2, die Verse 1 bis 3. Und unmittelbar vor diesen Versen hat Petrus nochmal deutlich gemacht, am Ende von Kapitel 1, dass wir wiedergeboren sind aus unvergänglichem Samen, durch das Wort Gottes, durch das Evangelium. Es ging also kurz vorher um die Familienzugehörigkeit und dann schreibt er weiter in 1. Petrus 2, Vers 1 bis 3. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Wenn es darum geht, dass wir als Kinder Gottes wachsen wollen, dann sehen wir in diesem Text von heute Morgen zwei Appelle und einen Motor. Zwei Appelle, ein Motor oder ein Antrieb. Und der erste Appell an uns heute Morgen, den finden wir in Vers 1 und der lautet, leg das Alte ab. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass wir nur durch Jesus Christus zu Kindern Gottes geworden sind. Und das heißt, dass wir nun zu seiner Familie gehören. Und damit ist für uns ein ganz neues Leben angebrochen. Wir sind jetzt aufgefordert, das alte Leben hinter uns zu lassen. Das Leben, in dem Gott keine oder nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Und wir sind aufgefordert, das abzulegen, was nicht zu Gott passt, was nicht zu unserem Vater im Himmel passt. Und man könnte es so ausdrücken, wir sind jetzt in Gottes Familie und wir gehören dazu. Und in Gottes Familie, da gelten ganz andere Regeln, gelten ganz andere Denkweisen. Und die gilt es immer mehr anzunehmen in unserem Leben. Und Petrus nennt uns hier fünf konkrete Dinge, die wir ablegen sollen. Er sagt, alle Bosheit, allen Trug, Heucheleien, Neidereien und alles üble Nachreden. Wir sehen bei drei von diesen fünf Dingen, die er nennt, diesen Zusatz alles. Und das steht da nicht, damit wir ein bisschen was ablegen, sondern das steht da, weil ultimativ alles, alles bedeutet. Das heißt, es gibt keine Kompromisslösung, keine Mauscheleien, keine Halbherzigkeit, sondern kompromisslose Nachfolge. Völlige Konsequenz ist hier gefragt. Und wenn man sich diese Begriffe so anschaut, dann haben sie interessanterweise etwas gemeinsam. Sie sprechen von Dingen, die erstmal gar nicht so offensichtlich sind für alle anderen um uns herum. Da geht es um Dinge, die zunächst mal in unserem Herzen bewegt werden. Dinge, die nicht offensichtlich sind, auch wenn sie dann natürlich verschiedenartig zum Ausdruck kommen in unserem Leben. Und wir werfen gemeinsam jetzt einen Blick auf diese einzelnen Begriffe, die Petrus hier nennt, und können dabei natürlich nicht bis ins Kleinste in jede Anwendung hinein schauen, wie sich das auswirken kann im Leben. Und trotzdem sind solche Aufzählungen ja nie einfach zum Überlesen da, sondern sie sind zur Selbstreflexion da. Und wenn ich jetzt ein bisschen über diese Begriffe spreche und da durchgehe, will ich euch auffordern, dass ihr selbst überlegt für euch, für euer Leben, wo sind denn die Punkte, wo ich sagen muss, das gilt es abzulegen in meinem Leben. Das erste, was er nennt, ist alle Bosheit. Und alle Bosheit ist ein sehr umfassender Begriff, wie eine Art Sammelbegriff, der dann alle Folgenden im Prinzip mit beinhaltet. Und das griechische Wort an der Stelle kann auch Schlechtigkeit oder Verdorbenheit bedeuten. Ich habe euch meine Stelle mitgebracht aus Epheser 4, Vers 31, die uns ein bisschen mehr Aufschluss darüber gibt, was da so alles drunter fallen kann. Da heißt es, Epheser 4, Vers 31, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Darunter fällt also ganz klar, wenn ich ganz offensichtlich böse Dinge tue, anderen Menschen gegenüber böse Dinge tue, sie fertig mache, sie anschreie, meinem Zorn Luft verschaffe, lästere über andere und so weiter. Dinge, die wir greifen können, die wir sehen. Aber darunter zählt auch, wenn ich insgeheim eigentlich jemand die Krätze an den Hals wünsche. Und wenn ich Hass in meinem Herzen habe, auch wenn ich Schadenfreude habe, vielleicht auch wenn ich verdorbene sexuelle Lüste habe und ihnen Raum gebe. Oder auch ganz grundsätzlich verdorbene Denkweisen und falsche Motive. Alles, was so unter der Oberfläche in meinem Herzen schlummert. Und ich glaube, wir merken, zu alle Bosheit gehört alles Mögliche. Beispielsweise gehört dazu auch das Zweite, was er hier nennt, nämlich allen Trug. Und das Wort hier an dieser Stelle bedeutet auch Hinterlist oder Falschheit. Und gerade in diesem Gedanken von hinterlistig wird es oft verwendet. Zum Beispiel ist es so, wenn die hohen Priester und Schriftgelehrten in Markus 14, Vers 1 kommen und Jesus mit List ergreifen wollen und töten wollen. Da wird das verwendet. Also alles, was mit hinterlistigen Gedanken und Motiven zu tun hat, das fällt da drunter. Also zum Beispiel auch, wenn ich insgeheim jemanden versuche, fertig zu machen, ganz subtil, ihn rauszuekeln. Oder auch, wenn ich nach vorne rum jemand ins Gesicht lächle, aber hintenrum dann eigentlich schlecht rede. Oder auch, wenn ich hier und da mal hinterlistig gezielt Informationen an Leute streue, um am Ende einen Stein ins Rollen zu bringen, um am Ende zu zerstören. Und dann vielleicht am besten noch ganz unschuldig tue. Und natürlich zählt darunter auch ganz Offensichtliches, wie Lüge oder wie trügerische Halbwahrheiten. Darunter zählt auch sowas wie Betrug oder Steuerhinterziehung, Unaufrichtigkeit und jegliche Form von Hintergehen. Nicht selten geht damit auch einher, was wir als Drittes hier aufgezählt bekommen, nämlich Heuchelei. Und Heuchelei steht hier in der Mehrzahl eigentlich, also Heucheleien. Und es bedeutet auch so viel wie Verstellung oder Falschheit oder Scheinheiligkeit oder auch Schauspielerei. Und das ist interessant. Im Kern von Heuchelei geht es darum, dass man nach außen hin vorgibt, etwas zu sein, was man aber eigentlich innen drin überhaupt nicht ist. Und so wird man zu einem geistlichen Schauspieler. Fromme Fassade, aber nicht viel dahinter. Ganz nach dem Motto, außen hui, innen pfui. Das ist Heuchelei. Und der Heuchler lebt eigentlich im Normalfall getrieben von Menschenfurcht und er lebt vielleicht ein Vorzeigeleben. Also in der Gemeinde, im Hauskreis, in der Jugend, in der Mitarbeit, vor anderen Menschen. Super Performance, fromme Floskeln und alles super, aber hinter verschlossener Tür sieht die Welt ganz anders aus. Und der absolute Trugschluss bei Heuchelei ist, dass wir denken oder zumindest so handeln, als könnten wir Gott etwas vormachen. Aber wir vergessen dabei, dass Gott nicht beeindruckt ist von unseren Taten oder von unserem tollen Geben oder von unseren Gebeten oder von sonst was, sondern er sieht tiefer, er sieht mitten ins Herz hinein. Heuchelei nennt man das auch, wenn mein Lippenbekenntnis nicht übereinstimmt mit meinem Leben. Wenn das nicht im Einklang miteinander steht. Und ich musste diesbezüglich an eine Situation denken, die ich mal erlebt habe, als ich in einem Gottesdienst war. Und es ging darum, dass wir ein Lied gesungen haben im Lobpreis. Und das Lied hat zum Ausdruck gebracht, ich gebe dir alles hin, Gott. Ich lege dir, mein ganzes Leben lege ich dir hin. Und dann habe ich so durch den Raum geguckt und mein Blick ist hängen geblieben an einer Person, die dieses Lied gesungen hat, lauthals, aber gleichzeitig die Hand von ihrem Freund gehalten hat, der kein Christ war. Und ich habe in dem Moment gedacht, was Gott wohl denkt, wenn er uns da so singen sieht, lauthals, und gleichzeitig weiß, dass unser Leben eine ganz andere Sprache spricht. Denn jeder sollte sich selbst prüfen, ob er mit aufrichtigem Herzen im Glauben ist oder ob er versucht, Gott und anderen und vielleicht sogar sich selbst etwas vorzumachen. Ob sein Glaube tatsächlich echt ist und ob er Gott wirklich liebt oder einfach nur mitläuft. Wir können anderen Menschen gegenüber tolle geistliche Schauspieler sein und eine tolle geistliche Performance abliefern, aber wir können Gott nichts vormachen. Und gerade bei Heuchelei ist es interessant zu sehen, dass Gott mit Heuchelei sehr hart ins Gericht geht. Wer das weiter vertiefen will, kann sich dazu Apostelgeschichte 5 oder auch Matthäus 6 und 7 mal näher anschauen. Ein viertes, was er nennt hier, ist Neid bzw. Neidereien. Auch da steht die Mehrzahl. Und von der Wortbedeutung her würde das auch bedeuten Missgunst oder Eifersucht. Und ich glaube, dazu brauche ich gar nicht so viel sagen, weil jeder von uns kennt es, dass wir schon mal neidisch waren auf andere Menschen. Dass wir neidisch auf ihren Besitz, auf ihre Fähigkeiten, auf ihre Anerkennung, auf ihre Beliebtheit, auf ihren Einfluss, auf was auch immer geguckt haben. Und dieser Appell an uns hier mit dem Neid, der steht ganz im Einklang mit dem, was im 10. Gebot schon erwähnt ist. In den 10 Geboten heißt es, du sollst nicht begehren deines Nächsten. Und interessant ist die Kette, die entsteht aus Neid. Ja, was mit Neid in meinem Herzen anfängt, das wächst oft immer weiter zu Missgunst. Also ich gönne dem anderen eigentlich nicht mehr richtig was. Und nicht selten führt es auch zu Bitterkeit in meinem eigenen Herzen. Und schlussendlich äußert es sich ganz oft im Umgang oder auch im Reden mit anderen oder aber auch über andere. Und das führt uns zum fünften und letzten Aspekt, den Petrus hier aufführt, nämlich alles üble Nachreden. Das ist das fünfte, was er sagt. Oder auch Verleumdung. Und üble Nachrede oder Verleumdung ist nicht identisch mit Lästerei, aber es geht damit einher meistens. Bei übler Nachrede geht es vielmehr noch darum, dass man wirklich vorsätzlich versucht, jemanden fertig zu machen. Also in Richtung Mobbing zum Beispiel oder auch Rufmord. Man versucht, dem Ruf oder dem Ansehen eines anderen Menschen zu schaden. Man redet schlecht über andere vor Dritten, ja, und versucht, eine Person so richtig schlecht zu machen. Und nicht selten ist es ja so, dass man nicht bei den reinen Fakten bleibt an der Stelle, sondern dass sich Unwahrheiten da einschleichen. Und dass man Gerüchte mit einbringt und falsche Fehlinterpretationen und vielleicht auch Unterstellungen. Und all das kommt mit hinein. Dabei kann man üble Nachrede sehr subtil ins Gespräch einfließen lassen. Und manchmal vielleicht sogar unter dem Deckmantel von ich gebe ein Gebetsanliegen weiter, letztendlich in üble Nachrede fallen. Und wie schnell geht das bei uns im Leben, dass wir etwas wahrnehmen bei einer anderen Person und wir wissen eigentlich gar nicht so richtig Fakten, aber wir machen gleich falsche Unterstellungen und dann propagieren wir das, als wären das glasklare Tatsachen anderen gegenüber. Und selbst wenn wir wissen und es vielleicht sogar stimmen mag, dass die oder die Person irgendwas falsch gemacht hat, was bringt es denn, wenn wir es verbreiten? Es bringt weder uns was, noch bringt es der Person was. Letztendlich führt es nur zu Schaden und zu Zerstörung. Ich glaube, ein wesentliches Problem ist, dass wir schnell über andere reden, aber weniger schnell mit anderen reden. Und das ist Gift. Und Jakobus weiß in Jakobus 3 ein Lied davon zu singen. Und ich denke, jeder von uns kann sich selbst prüfen an der Stelle, ob er mit seinen Worten und mit seiner Zunge eher Segen bringt oder eher Zerstörung bringt. Man könnte noch viel über diese einzelnen Punkte weiter nachdenken. Und ich will euch, wie eingangs schon gesagt, auffordern, prüft euch selbst an dieser Stelle. Aber fest steht, wenn du im Glauben wachsen willst, dann führt kein Weg daran vorbei, dass du dein altes Leben samt seinen Denk- und Verhaltensweisen hinter dir lässt, dass du es ablegst. Und das bedeutet, diese moderne Mischmasch-Vorstellung von, ja, ich will zwar Gottes Kind sein und zu seiner Familie gehören, aber ich lebe weiter nach meinem eigenen Stiefel und in dem Sinne, mein Vater im Himmel soll mir ja nicht in mein Leben reinreden und soll mir ja nicht sagen, was ich zu tun und zu lassen habe und er soll auch nicht anfangen, tiefgreifend wirklich Veränderungen in meinem Leben zu wirken. Diese Vorstellung, die sich irgendwie so eingeschlichen hat heute in die Moderne, die funktioniert nicht. Und wir sehen auch in der Bibel keine einzige Stelle, wo Jesus sagt, kommt zu mir und bleibt, wie ihr seid. Sondern ganz im Gegenteil, wir sehen, wie Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der muss sich selbst verleugnen. Matthäus 16, Vers 24. Also meine Lebensweise, meine Wünsche, meine Ziele, meine Denkweise, meine Verhaltensweise, ja mich selbst, all das muss ich hinten anstellen. All das stirbt mehr und mehr, desto mehr ich Jesus nachfolge und im Glauben wachse. Das Thema Veränderung und dieses Prinzip von Ablegen und Anlegen ist im Leben eines jeden Christen keine Option, sondern es ist der Inbegriff von Nachfolge. Und deshalb finden wir dieses Prinzip von Ablegen und Anlegen auch so oft im Neuen Testament. Und allen voran will ich euch zwei weiterführende Stellen nennen, die ihr für euch selbst einfach mal so vornehmen könnt zu Hause, um das weiter zu vertiefen. In Epheser 4, Vers 17 bis 32 und Kolosser 3, Vers 5 bis 17. Geht diese Stellen mal durch. Zu der Stelle in Epheser 4 gibt es auf der Homepage bei uns eine Predigt auch, die vielleicht hilfreich sein kann, mit dem Titel Die Gnade der Veränderung. Und diese beiden Stellen führen das sehr praktisch und gut aus, was es bedeutet, dieses Prinzip von Ablegen und Anlegen. Und vielleicht sitzt der ein oder andere von euch auch gerade da und denkt, ja, also wie mache ich das denn konkret mit diesem Ablegen und Anlegen? Ich glaube, es sind fünf Dinge, die dabei wichtig sind, nämlich erstmal sich ehrlich einzugestehen, dass ich falsch lag. Und dann ehrlich vor Gott zu bekennen, was falsch lief und was da auch unter meiner Oberfläche schlummert. Dann ihn um Vergebung bitten als drittes. Als viertes dann ihn um Kraft zur Erneuerung bitten und als fünftes das Anlegen und überlegen, was soll ich denn stattdessen mit seiner Hilfe anlegen? Also was gefällt denn Gott in dieser und jener Lebenssituation oder in diesem und Lebensbereich? Was ehrt ihn? Was sagt sein Wort darüber? Was passt zu ihm? Und diesen ganzen Prozess von eingestehen, bekennen, Vergebung erbitten, um Kraft zur Erneuerung beten und neu ausrichten und anlegen, diese fünf Dinge, all das bezeichnet die Bibel als Buße oder als Umkehr. Und Buße ist nicht nur etwas für Menschen, die noch keine Christen sind, die Jesus noch nicht kennen, sondern Buße ist etwas, was zum alltäglichen Leben eines Christen gehört. Es ist elementar wichtig und du kannst dich ganz persönlich ja fragen, wie sieht das aus? Gibt es das Thema Buße und Umkehr in deinem persönlichen Glaubensleben? Ich habe immer mehr den Eindruck heutzutage, dass Buße und Umkehr eigentlich kaum noch stattfinden und keine Rolle mehr spielt im Leben von Christen. Und ich glaube, das ist schlimm, weil Buße im biblischen Sinne ist der Schlüssel zur Veränderung. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich keine wirkliche Buße in meinem Leben praktiziere, also nach diesem Prinzip von Ablegen und Anlegen lebe, dann darf ich mich eigentlich nicht wundern, wenn ich auch keine Veränderung in meinem Leben feststelle. Weil Buße ist der Schlüssel zur Veränderung. Um dieses Prinzip von Ablegen und Anlegen zu beherzigen, ist unser zweiter Appell von heute Morgen von allergrößter Wichtigkeit. Und der zweite Appell von heute Morgen, der lautet, nähre dich beständig mit Gottes Wort. Und es geht um die Verse 2 und 3. Ich glaube, viele von uns kennen dieses Kinderlied, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ja? Und genau das ist es, was Petrus hier in Vers 2 eigentlich sagt, wozu er uns auffordert, wenn er schreibt, und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Wenn ihr die Rede ist von der vernünftigen, unverfälschten Milch, dann ist die Rede hier vom Wort Gottes. Und je nach Übersetzung geht das im Deutschen gar nicht so stark hervor. Aber im Griechischen steht da ein Wort, das Wort, was hiermit vernünftig übersetzt ist, und dieses Wort heißt Logikon. Ein Wort, das zunächst auch mal vernünftig oder geistig bedeutet und so übersetzt werden muss. Und es spricht letztendlich von unserem Denken, von unserem Verstand, von unserer Vernunft, von unserem Nachsinnen, von all diesen Dingen. Und gleichzeitig gehört dieses Wort Logikon zur Wortfamilie, wie auch das Wort Logos. Und Logos ist das typische Wort, das in der Bibel immer wieder für Wort tatsächlich verwendet wird. Ja, so haben wir zum Beispiel in unserem Text kurz vorher, also von letzter Woche, der Predigttext in 1. Petrus 1, Vers 23 gelesen, dass wir wiedergeboren sind durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Und direkt danach spielt Petrus also jetzt hier in 1. Petrus 2, Vers 2 genau nochmal darauf an, wenn er dieses Wort Logikon verwendet. Und er spricht darüber, dass letztendlich wir mit dem Wort uns nähren sollen. Und das Wort ist es ja, was Gottes Gedanken transportiert und was unsere Gedanken auch umwandelt und verändert. Was unser Denken, unser Nachsinn, unsere Vernunft, unseren Verstand prägen soll. Und von daher ist es richtig oder ist es legitim, dass die Schlachter 2000 übersetzt an der Stelle, dass wir nach der unverfälschten Milch des Wortes begierig sein sollen. Weil genau darum geht es an dieser Stelle. Der Appell an uns als Kinder Gottes ist, dass wir begierig sein sollen nach Gottes Wort. Und dazu zieht Petrus hier einen Vergleich an, der vor allem unseren Müttern sehr vertraut sein sollte, aber auch für uns andere, glaube ich, ziemlich nachvollziehbar ist. Petrus sagt, dass wir begierig sein sollen wie ein neugeborenes Kind. Also ein Säugling, der nichts in der Welt eintauschen würde gegen Muttermilch. Das ist der Vergleich hier. Ja? Und jeder von uns hat, glaube ich, schon mal gehört, wie so ein Säugling geschrien hat, sich die Kehle aus dem Leib geschrien hat, bis er endlich Milch bekommen hat. Und von daher ist das ein sehr gutes Bild. Normalerweise hätten wir einige Anschauungsexemplare auch heute Morgen hier, wo wir sagen können, da sind kleine Säuglinge, Kinder, die nach der Muttermilch schreien. Haben wir leider nicht, aber ich glaube, wir können es uns trotzdem gut vorstellen. Und das ist ein super Ausdruck für dieses Verlangen oder dieses Begierigsein. Da ist eine richtig starke Sehnsucht bei so einem Säugling. Da ist etwas, das ist überlebenswichtig. Und er weiß, ohne diese Milch geht gar nichts. Und genau wie der Säugling so ein riesiges Verlangen hat nach Muttermilch und weiß, ich brauche das, um zu überleben und um zu wachsen, genauso sollen wir begierig sein nach dem Wort Gottes, als Kinder Gottes. Und genau wie dieser kleine schreiende Säugling sich nicht zufrieden gibt ohne Muttermilch, dürfen wir uns und sollen wir uns nicht zufrieden geben ohne das Wort Gottes. Allerdings sollten wir uns nicht zufrieden geben mit irgendeinem billigen Abklatsch. Und genau aus diesem Grund sagt Petrus hier extra, dass wir nach der unverfälschten Milch des Wortes begierig sein sollen. Also dem reinen, dem unverfälschten Wort. Und interessanterweise schreibt Petrus ein paar Jahre später seinen zweiten Petrusbrief. Und der Schwerpunkt von diesem zweiten Petrusbrief ist, dass er sich gegen Irrlehrer und Irrlehren wendet, die da so kursieren. Und unter anderem schreibt er am Ende von seinem Brief in 2. Petrus 3, Vers 16, dass da ungefestigte und unwissende Leute sein werden, die die Schrift verdrehen. Damals wie heute gibt es eine ganze Reihe von Predigern und von Autoren, wo das Wort Gottes zwar genommen wird und die sich irgendwie auf das Wort Gottes stützen auf eine gewisse Art und Weise, aber die Verse zum Beispiel aus dem Zusammenhang reißen, die das Wort verfälschen, verdrehen, die Stellen nach ihrem eigenen Belieben auslegen, die auch vielleicht nur sehr selektiv sich irgendwas rausgreifen, was ihnen gerade so in den Kram passt und das Unangenehme einfach wegstreichen. Ja, die sagen, was die Leute hören wollen. Und leider ist es in unserem Land immer mehr so, dass von den Kanzeln und in den Gottesdiensten immer mehr oder immer weniger eigentlich Gottes Wort gepredigt wird. Und gerade in den letzten Wochen ist mir das so deutlich geworden. Ich bin immer wieder damit konfrontiert worden, welche fatalen Irrlehren auch heutzutage unterwegs sind und wie sie nicht Halt machen vor den Christen und auch nicht vor den, in Anführungsstrichen, bibeltreuen Gemeinden, sondern immer mehr Einzug erhalten, auch an dieser Stelle. Und nebenbei bemerkt, ist es eigentlich so, dass es uns gar nicht wundern sollte, weil Irrlehren sind ein Kennzeichen der Endzeit. Also Irrlehren werden wachsen. Und das sollte uns gar nicht so stark erschrecken, sondern sollte eher unsere Wachsamkeit erfordern. Der beste Weg, die verfälschte Milch zu erkennen und ihr nicht auf den Leim zu gehen, ist, die unverfälschte gut zu kennen. Also das Wort Gottes selbst gut zu kennen und sich damit zu nähren. Und das Festhalten und das Nähren mit dem wirklichen Wort Gottes, das bringt tatsächlichen Wachstum, das bringt Rettung. Und genau davon spricht Petrus hier, wenn er schreibt, dass wir begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes sein sollen, damit wir durch sie wachsen zur Rettung. Und als ich das gelesen habe, bin ich im ersten Moment ein bisschen stutzig geworden, weil ich dachte, Moment, warum steht denn da das Wort Rettung? Also soll es bedeuten, dass wir durch Glaubenswachstum gerettet werden? Nein, soll es definitiv nicht. Wir haben es eben schon gesehen, dass die Gotteskindschaft und die Rettung allein durch Jesus Christus möglich ist. Und wenn jemand Jesus als Herrn und Retter angenommen hat, dann ist und bleibt er Gottes Kind. Und es wird einen Tag geben, an dem diese Rettung endgültig offenbar werden wird, an dem wir zu unserem Vater im Himmel gehen werden und mit ihm gemeinsam leben werden, mit ihm gemeinsam wohnen werden. Es wird ein wunderbarer Tag und wir freuen uns, glaube ich, darauf als Kinder Gottes. Wir haben es eben schon gelesen in 1. Johannes 3, Vers 1 und 2 im Vorprogramm. Aber zu dieser Rettung gehört auch, dass wir im Hier und Heute immer mehr, ich will es mal so ausdrücken, herausgerettet werden aus diesem Leben im Ungehorsam gegenüber Gott. Aus diesem Leben, das Gott nicht gefällt. Und genau aus diesem Grund hieß es auch schon in Kapitel 1, Vers 18 und 19, dass wir durch das Blut Jesu Christi von unserem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel erlöst worden sind. Also dazu war das auch dienlich, nicht nur für die Ewigkeit. Und das heißt, dass unsere Rettung im richtig verstandenen Sinne nicht nur die Ewigkeit betrifft, sondern auch das Leben im Hier und Jetzt. Dass es heute gilt, das Alte abzulegen, gerettet zu werden vor dem Leben, was Gott nicht gefällt. Und auf der anderen Seite Jesus immer ähnlicher zu werden, immer mehr das anzulegen, was ihm gefällt. Und die Frage ist bei einer ehrlichen Selbstanalyse, wie sieht es in deinem Leben aus? Siehst du in deinem Leben, dass du Jesus ähnlicher geworden bist? Bist du im Glauben gewachsen? Hat sich was verändert? Oder musst du dir eigentlich eingestehen, dass du geistlich unterernährt und unterentwickelt bist? Interessant finde ich an dieser Stelle im ersten Petrusbrief, dass Petrus nicht darüber spricht, dass nur die Leute das Wort Gottes nötig haben, die gerade erst zum Glauben gekommen sind. Also egal, ob du 10 oder 20 oder 50 oder 70 Jahre schon im Glauben unterwegs bist, so ist der Appell an dich genau der gleiche wie an den Junggläubigen. Der Appell ist, sei begierig nach Gottes Wort. Nähre dich mit Gottes unverfälschtem Wort, damit du im Glauben wächst. Nach dieser Aufforderung, die Petrus uns so deutlich hier malt, will ich auch da die persönliche Frage nochmal stellen und dich fragen, hast du diese Sehnsucht? Hast du dieses Verlangen nach Gottes Wort, diese Begierde, wovon er da spricht? Darin zu lesen, es zu erforschen, es zu hören, dich damit zu beschäftigen, deinen Vater im Himmel reden zu hören durch sein Wort. Wenn du im Glauben wachsen willst, dann ist die Beschäftigung mit Gottes Wort alles andere als eine Option. Sie ist lebensnotwendig, genau wie für den Säugling die Muttermilch. Und genau das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch eigentlich. Wir brauchen das Wort Gottes durch und durch. Die Bibel zeigt uns, wer Gott ist. Sie zeigt uns aber auf der anderen Seite auch, wer wir sind. Führt uns vor Augen, welche Schuld in unserem Leben ist, wo Dinge nicht passen zu Gott. Sie zeigt uns unsere Schuld, zeigt uns aber auf der anderen Seite auch die Rettung in Jesus Christus, die für alle Ewigkeit gilt. Und alles, was wir brauchen, um ein Leben zu leben, was Gott gefällt, finden wir in diesem Buch, finden wir in Gottes Wort. Und deshalb ist die Bibel, Gottes Wort, von unschätzbarem Wert. Und während alles andere zerfallen wird und zugrunde gehen wird und kaputt gehen wird, heißt es in 1. Petrus 1, Vers 25, wie wir es letzte Woche hatten, das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Es ist ein ganz typisches Kennzeichen für ein Kind Gottes, dass es Hunger hat nach dem Wort Gottes. Und ich hoffe, ihr kennt dieses Verlangen nach Gottes Wort aus eurem eigenen Leben und habt das schon so richtig erlebt. Und leider ist es aber so, dass es nicht immer konstant ist, sondern dass das manchmal abflacht. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen, der gerade zuhört, auch so, dass er sagt, ja, dass dieses Verlangen ist eigentlich nicht mehr wirklich da bei mir. Ich will neu Mut machen, will dich einladen, dass du ganz neu dieses kostbare Wort Gottes vornimmst und dich da rein vertiefst und die Schätze hebst, die in diesem Wort Gottes sind, darin forscht. Und vielleicht kann der längste Psalm der Bibel, Psalm 119, der ein wirkliches Plädoyer für das Wort Gottes ist, vielleicht kann er dir dabei helfen und du schaust dort mal hinein. Aber wir wollen uns auch kurz noch die Frage stellen, woran das denn liegen könnte, dass ich mangelndes Verlangen habe nach Gottes Wort. Ich glaube, verschiedene Gründe können dahinter stecken. Und es sind Gründe, über die es sich nachzudenken lohnt. Vielleicht ist es, das ist so ein erster Gedankengang, vielleicht hast du kein Verlangen nach Gottes Wort, weil du dich viel zu sehr mit anderen Dingen fütterst und abspeist. Ich glaube, die Möglichkeiten dafür sind ja heute unbegrenzt. Also das Smartphone, der Fernseher, das Internet, vielleicht im Moment die pausenlose Recherche nach Corona, die Arbeit, das Haus, das Auto, die Beziehungen, alles Mögliche, alles Dinge, die uns völlig vereinnahmen können und vielleicht auch einen zu großen Stellenwert in unserem Leben bekommen können oder bekommen haben. Und nun sind sie deshalb nicht alle schlecht, aber wenn du nur dein Leben damit füllst, dann darfst du dich eigentlich nicht wundern, dass kein Verlangen nach Gottes Wort mehr da sein wird. Ich glaube, nicht selten sind wir zu vollgestopft in unserem Leben mit anderen Dingen. Eine zweite Möglichkeit ist, warum vielleicht dieses Verlangen nicht da sein könnte, dass du gar kein Interesse daran hast, wirklich im Glauben zu wachsen und dich verändern zu lassen. Ja, vielleicht ging dir das so, bei diesem ersten Appell, den du gehört hast, hast du schon gedacht, das klingt ja ätzend in meinen Ohren, leg das Alte ab. Also damit kann ich nichts anfangen und will ich auch nichts anfangen. Und dann ist es klar, dass auch der zweite Appell, nämlich nähre dich mit Gottes Wort, der damit einhergeht, für dich unrelevant und langweilig erscheint. Und wenn das der Fall ist, dann will ich dich herausfordern, deinen Glauben auf den Prüfstand zu stellen. Zu überlegen, was ist der Glaube denn eigentlich für mich? Wer ist Jesus denn eigentlich für mich? Und welche Rolle spielt er in meinem Leben? Und was will er vielleicht auch für mein Leben? Eine dritte Möglichkeit besteht darin, dass du entweder vergessen hast oder vielleicht noch gar nicht so richtig geschnallt hast, richtig verstanden hast, wie gut und gnädig und liebevoll unser Herr ist. Wenn du bisher nur mitgelaufen bist, aber selbst nicht so richtig in deinem Herzen verstanden hast und von Gott selbst gepackt wurdest, dann kann es sein, dass du zwischendurch immer mal wie so einen kleinen Appetit auf Gottes Wort kriegst, aber dieses wirkliche Verlangen danach, das bleibt aus. Und es ist so interessant zu sehen, finde ich, wie Petrus das hier beschreibt in Vers 3, was wie so eine Art Motor funktioniert für diese beiden ersten Appelle. Also er schreibt in Vers 1 ja, dass wir ablegen sollen, in Vers 2, dass wir begierig nach Gottes Wort sein sollen und dann in Vers 3 heißt es, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Und ich will das mal zusammenfassen, diese beiden Punkte mit diesem Motor zusammen von heute und will das mal so ausdrücken, leg das Alte ab und nähre dich mit Gottes Wort, weil dein Herr liebevoll und gütig ist. Anders ausgedrückt, der Wunsch nach Veränderung und nach Glaubenswachstum, der wird nur dann da sein, wenn du schon mal geschmeckt hast, dass der Herr gütig ist. Und wenn du wirklich Gottes Kind bist, dann muss es zwangsläufig Momente oder mindestens einen Moment in deinem Leben gegeben haben, in dem du das geschmeckt hast, in dem du verstanden hast, wie liebevoll und wie gütig Gott und wie freundlich der Herr mit dir eigentlich ist. Und vielleicht hast du es völlig vergessen und vielleicht musst du wieder auf den Geschmack kommen und vielleicht ist es Zeit, sich zurückzuerinnern an die Güte Gottes, sich zurückzuerinnern daran, wie er dir geholfen hat, wie er dich getragen hat, wie er dir in seinem Wort begegnet ist, wie er dir seine Liebe gezeigt hat, ja, wie er dich gerettet hat. Denk mal für einen Moment daran zurück, wie das war, welchen Antrieb und welchen Wunsch du nach Glaubenswachstum hattest, als du gerade zum Glauben gekommen bist. Wie es dich gepackt hat, im Wort Gottes zu forschen und mehr davon zu verstehen und mehr davon zu leben und umzusetzen in deinem Leben. All das hatte damit zu tun, dass wir angefangen haben zu sehen und zu schmecken, wie wunderbar unser Gott ist. Und immer wenn das passiert, wenn wir das schmecken, dann wollen wir mehr. Dann kommt der Motor so richtig in Gang. Ja, dann wächst der Hunger nach mehr. Wenn du merkst, dieser Motor, der ist eigentlich nicht mehr im Gang, dann mach nicht den Fehler, dass du jetzt einfach versuchst, selbst ein bisschen Glaubenswachstum zu produzieren. Sondern bitte Gott, dass er dir ganz neu seine Güte und seine Liebe zeigt und dich damit packt. Und dann streck dich aus nach Wachstum. Ich glaube, eine Möglichkeit, Gottes Güte neu zu schmecken, kann sein, die Erinnerung an das Vergangene, aber noch viel mehr an den Ort zu schauen, wo die Güte Gottes den absoluten Höhepunkt bekommt. Und dieser Ort ist Christus, Jesus Christus. Und ganz besonders Jesus Christus, der ans Kreuz gegangen ist, für deine und für meine Schuld und dort bezahlt hat. Und da lohnt es sich hinzuschauen, weil das der größte Liebesausdruck und der größte Ausdruck von Gottes Güte für uns ist. Und bevor wir jetzt gleich das in einigen Liedern auch tun wollen, auf unseren Herrn schauen wollen, will ich die Predigt schließen mit zwei Bibelstellen, die uns dabei auch helfen sollen. Und ich lese diese Bibelstellen, wir wollen sie einen Moment auf uns wirken lassen, bevor wir dann gemeinsam auch Gott anbeten wollen in einigen Liedern. Die erste Stelle, die ich euch gerne mitgeben will noch, ist 1. Johannes 4, Vers 9 und 10. Da heißt es, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Und die zweite Stelle, die ist die Stelle, die Petrus zitiert in 1. Petrus 2 in unserem heutigen Predigttext. Und die will ich zum Schluss noch lesen. Psalm 34, Vers 9, da heißt es, schmecket und sehet, wie, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt.